NDR Info. Blickpunkt diesseits.
Heute im Studio Jan Ehlert. Herzlich willkommen. Wie kann man mit Kindern über den Tod sprechen? Viele Erwachsene tun sich schwer damit. Sie denken, sie müssten Kinder mit so einem traurigen Thema verschonen. Auch in vielen Grundschulen und Kitas wird der Tod als Thema ausgeklammert. Aber nicht überall. In Harsum bei Hildesheim gibt es eine Kita, in der die Kinder früh lernen, sich mit Tod und Sterben auseinanderzusetzen. Michael Hollenbach hat sie besucht.
Martina Werner spricht offen mit Kindern über den Tod. Die Sterbehelferin und Erzieherin bietet jedes Jahr in ihrer evangelischen Regenbogen-Kita in Harsum bei Hildesheim Projektwochen für die Fünfjährigen an, um über Themen wie Sterben und Tod mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Dabei geht es um ganz konkrete Fragen. Wann stirbt ein Mensch? Warum stirbt er? Wie wird er beerdigt? Die Erzieherin geht mit den Kindern unter anderem auch zu einem Bestattungsunternehmen.
Die Kinder gehen mit einer Neugierde und mit einer Selbstverständlichkeit an das Thema.
Kinder im Vorschulalter begreifen zum ersten Mal die Endlichkeit des menschlichen Lebens. Wer stirbt, kommt nicht wieder, wissen auch Zoe und Jule.
Dann schlägt das Herz nicht mehr. Dann kann man auch nicht mehr sehen und dann kann man sie auch nicht mehr bewegen. Die liegen in einem Sarg und auf dem Friedhof und dann können die da Blumen raufwerfen und so.
Dann wird man verbrannt und wird dann in eine Urne getan.
Dann merkt man nichts mehr.
Und dann spürt man keinen Schmerz mehr.
Aber das ist auch sehr traurig, weil dann vermisst man den ganz doll.
Kinder in diesem Alter versuchen, ihre eigenen Vorstellungen von Sterben und Tod in Einklang zu bringen mit dem, was sie von den Erwachsenen hören. In dieser Phase seien sie kleine Philosophen und Theologen, meint die Erzieherin Martina Werner.
Wir machen einmal im Jahr mit den Kindern eine Waldwoche. Und da haben die Kinder einen toten Vogel gefunden. Und den haben sie gleich angefangen zu beerdigen im Wald. Und den nächsten Tag haben sie diesen Vogel gesucht, haben sie nicht gefunden. Und ein Junge sagte, bestimmt wurde dieser Vogel von einem anderen Tier aufgefressen. Und der zweite Junge sagte dann, nee, oder der ist von den Toten auferstanden.
Martina Werner empfiehlt den Eltern, nicht auszuweichen, wenn die Kinder zum Beispiel danach fragen, was nun mit dem verstorbenen Opa passiere.
Die Kinder erklären sich die Welt wirklich selber. Ich frage dann zurück, ja, was glaubst du denn, wo der Opa jetzt ist? Und dann kommt in 80% der Antworten, der ist jetzt bei Gott oder ist im Himmel. Und das reicht denen dann auch schon. Und ich sage dann, ja, das glaube ich auch. Es gibt aber auch Menschen, die glauben was anderes und auch das ist in Ordnung.
Vorschulkinder wie Zoe und Linus sind auch durchaus interessiert an religiösen Fragen. Zum Beispiel, was nach dem Tod mit der Seele passiert.
Die geht dann raus, wenn man tot ist.
Ich stelle mir vor, dass die dann in den Himmel fliegt.
Zu Gott und Jesus.
Jesus ist unser Gott.
Während der Projektwochen zu Tod und Sterben finden auch Informationsabende statt, um die Eltern für das Thema zu sensibilisieren. Das sei auch deshalb wichtig, weil Kinder manche Sprachbilder falsch verstehen würden. Zum Beispiel, wenn eine Mutter sagt,
Opa sitzt jetzt auf der Wolke und schaut, was du tust. Die Vorstellung ist ganz lieb und auch ganz süß gemeint, kann bei den Kindern aber regelrecht Stress verursachen, weil man sich vorstellen muss, die Kinder nehmen das wörtlich. Alles, was das Kind macht, sieht der Opa, auch wenn das Kind sich mal nicht an Regeln hält. Und das kann ein Kind sehr unter Stress setzen.
Die Erzieherin nennt noch ein anderes Beispiel.
Wenn man den Tod nicht benennt und sagt, Opa ist eingeschlafen, das kann tatsächlich zu Schlafstörungen bei Kindern führen, weil Kinder diese Zweideutigkeit noch nicht verstehen. Also ruhig den Tod beim Namen benennen.
Martina Werner berät auch andere Kitas, wenn dort zum Beispiel ein naher Angehöriger eines Kindes gestorben ist.
Sinnvoll ist, sich ganz viel Zeit zu nehmen. Es ist eine Ausnahmesituation. Das Kind hat dann vielleicht über einen gewissen Zeitraum eine Erzieherin, die dann ganz viel kuschelt, ganz viel mit dem Kind spielt, auch mal Wünsche erfüllt, sei es eine längere Zeit im Bewegungsraum zu sein, um einfach die Wut oder Frust rauszulassen.
Rituale wie eine Kerze anzuzünden oder auch Bilder zu malen könnten dem Kind helfen. In ihrer Regenbogen-Kita in Harsum sind die Kinder bei den Projektwochen am meisten beeindruckt von den verschiedenen Bestattungsarten. So zum Beispiel von der Möglichkeit, dass die Asche einmal in den Weltraum gebracht werden kann.
Wenn man Astronaut ist oder so, dann wird man in den Himmel geschossen.
Da fliegen die in den Weltraum und mit einer Rakete und dann wehen da raus und dann wird die Seele dann in den Weltraum geschmissen.
Michael Hollenbach berichtete. Seit 200 Jahren engagiert sich die Klosterkammer Hannover für den Erhalt von Klöstern und Stiften in Norddeutschland. Sie unterhält mehr als 800 Gebäude. Dazu gehören auch die 15 niedersächsischen Frauenklöster und Stifte, die nach der Reformation nicht aufgegeben wurden, sondern in evangelischer Tradition weiterbestanden. An dieses besondere Erbe erinnert eine Jubiläumsausstellung im Landesmuseum Hannover. Schatzhüterin, 200 Jahre Klosterkammer Hannover heißt sie und zeigt mehr als 170 Objekte aus den norddeutschen Klöstern und Stiften. Karin Cionara hat sie sich angeschaut.
Wir sind das älteste Kloster, das kleinste und das ärmste Kloster. Aber jeder, der dort als Besucher kommt, ist eigentlich begeistert von dieser Überschaubarkeit unseres Klosters.
Anne-Kathrin Niehoff ist seit 10 Jahren Konventualin im Kloster Walsrode, gemeinsam mit 5 weiteren alleinstehenden evangelischen Frauen, die sich nach dem Berufsleben für diese Form des Zusammenlebens entschieden haben. Unter der Leitung einer Äbtissin, aber in eigenen kleinen Wohnungen.
Wir haben eine wunderbare Kapelle. Auch hier sehen Sie ja das kleine Bambino im Kasten. Das steht bei uns in der Kapelle. Und so etliches andere.
Die pensionierte Grundschullehrerin führt durch die Sonderausstellung Schatzhüterin, 200 Jahre Klosterkammer Hannover. Eine Art Best-of, denn im Landesmuseum Hannover sind derzeit die schönsten und kostbarsten Kunstschätze versammelt, die in den 15 norddeutschen Frauenklöstern und Damenstiften verwahrt werden. Darunter eine anrührende Christkindfigur aus dem Mittelalter, das Bambino aus dem Kloster Walsrode.
Diese Frauenklöster wurden in der Reformation nicht aufgelöst, sondern sind erhalten geblieben. Ein Gedanke war sicherlich auch die Versorgung der Frauen, die von ihren Familien in diese Klöster auch geschickt wurden. Aber die Klöster sind immer auch geistliche Orte gewesen und sind es auch bis heute.
Betont Stefan Lüttich von der Klosterkammer Hannover. Der Theologe ist zuständig für die insgesamt 17 Klöster und Stifte in Norddeutschland, die von der Klosterkammer verwaltet und unterstützt werden. Neben den Frauenklöstern auch ein Männerkonvent und ein geistliches Zentrum in der Tradition der Benediktiner. Für die Jubiläumsschau im Landesmuseum Hannover hat der Kunsthistoriker Jens Reiche die Schätze aus den mittelalterlichen Frauenklöstern gesichtet und gemeinsam in Szene gesetzt. Besonders eindrucksvoll ist das Prunkstück aus dem Kloster Medingen, eine Auftragsarbeit der ersten Äbtissin. Ende des 15. Jahrhunderts ließ sie einen kostbaren, mit Gold und Edelsteinen verzierten Stab anfertigen, als Zeichen ihres Herrschaftsanspruchs.
Sie wollte also, dass ihr Amt mit größerer Macht und größerem Glanz verbunden ist. Also sie war sehr auf Repräsentation bedacht und hat dann zu ihrer Amtseinführung diesen wunderschönen Stab bei einem Lüneburger Goldschmied in Auftrag gegeben.
Zu besonderen Anlässen ist dieser Stab auch heute noch im Einsatz. Ausstellungskurator Jens Reiche verweist auf die lange Tradition der Stifte und Konvente. Seit dem Mittelalter sind die Klöster auch Orte der Bildung.
Das ist ein kleiner Pergamentzettel, auf dem immer wieder die gleichen Buchstaben geschrieben sind, dann nochmal ganze Wörter, lateinische Wörter natürlich. Und es ist offensichtlich eine Schreibübung eines Mädchens im 15. Jahrhundert.
Heute leben rund 100 evangelische Frauen in den historischen Klosteranlagen und übernehmen dort geistliche, soziale oder kulturelle Aufgaben. Eine Herausforderung, aber zugleich auch eine Perspektive, so der Theologe Stefan Lüttich von der Klosterkammer Hannover.
Ich glaube, dass die Klöster, so wie sie heute verfasst sind, auch Modelle mit Zukunft sind. Gerade in unserer Zeit, wo es viel um biografische Modelle geht, um Möglichkeiten, auch verschiedene Lebensabschnitte zu gestalten, glaube ich, dass die Klöster als Orte gemeinschaftlichen Lebens von alleinstehenden Frauen auch eine große Bedeutung für die Zukunft haben können.
Ein Beitrag war das von Karin Cionara. Die Ausstellung im Landesmuseum ist noch bis zum 12. August zu sehen. Aber auch die evangelischen Frauenklöster selbst kann man besichtigen. Bis Oktober bieten fast alle von ihnen regelmäßig Führung an. Das war Blickpunkt Diesseits, Nachrichten aus Religion und Gesellschaft hier auf NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Ehlert und ein Hinweis noch zum Schluss. Die Mittagsausgabe von Blickpunkt Diesseits entfällt heute ausnahmsweise. Dafür hören Sie eine Sondersendung zum 50. Jubiläum der Sendereihe Streitkräfte und Strategien. Um 11:55 hier auf NDR Info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.